Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen. Heute am Weltumwelttag wollen wir darüber reden, wie wir mit weniger negativen Auswirkungen auf Ökosystem und Klima fliegen und wirtschaften können. Außerdem schildert unser Niedersachsen-Korrespondent Bastian Brandau, warum das höchste Gericht des Nachbarlands Niederlande einen vorläufigen Baustopp für Gasbohrungen in der Nähe von Borkum erlassen hat. Der Verbrauchertipp befasst sich mit VR-Brillen für den Privatgebrauch. Beginnen wollen wir aber mit dem Aktionstag zum Hitzeschutz in Deutschland. Das vergangene Jahr 2023 war in Deutschland und Europa insgesamt das wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen. Hier leben nun besonders viele Menschen, für die längere Hitzeperioden eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellen können. Ältere und damit auch mehr Kranke. Heute, am Weltumwelttag, findet auch der diesjährige Deutsche Hitzeaktionstag statt. Gemeinsam mit Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sprechen verschiedene Akteure des Gesundheitssektors in Berlin gleich auf einer Pressekonferenz zum Thema hitzeresilientes Deutschland. Mit dabei ist Professor Nicola Buhlinger-Göpfert, Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, mit der ich am Vormittag gesprochen habe. Ich fragte sie zunächst, wie der Körper auf tagelange hohe Temperaturen ohne nächtliche Abkühlung reagiert.
Ja, wenn es uns zu heiß wird, versucht der Körper, die Hitze wieder loszuwerden. Und wir schwitzen beispielsweise, um eben Wärme an die Umgebung abzugeben. Und durch diese Wärmeleitung gelingt es dem Körper dann auch, sich abzukühlen. Das macht der Körper auch zum Beispiel dadurch, dass die Blutgefäße bei großer Hitze sich erweitern. Ein Nebeneffekt ist dann allerdings, dass durch die Weitung der Blutgefäße oft der Blutdruck sinkt. Und durch unser Schwitzen, wenn wir vermehrt schwitzen, dann verlieren wir auch Elektrolyte. Und das belastet vor allem das Gehirn, den Kreislauf und die Nieren.
Was heißt das denn für Risikopatienten, also für Menschen, die chronisch erkrankt sind und regelmäßig Medikamente nehmen müssen?
Ja, chronisch Kranke, und davon haben wir immerhin 40% der Bundesbürgerinnen, die an einer chronischen Erkrankung leiden. Für diese Gruppe, die sogenannte vulnerable Gruppe, den Begriff kennen viele HörerInnen aus der Corona noch, bei der Gruppe der chronisch Kranken geht es eben nicht nur darum zu sagen, trinken Sie genug und bleiben Sie im Schatten, weil viele dieser chronisch Kranken nehmen ein oder mehrere Medikamente ein zur Behandlung ihrer chronischen Erkrankungen. Und da wissen wir, viele Medikamente beeinflussen zum Beispiel die körpereigene Temperaturregulierung oder den Volumenhaushalt, also den Wasserhaushalt. Medikamente wie Beta-Blocker oder Wassermittel verhindern auch beispielsweise, dass ein gesunder Ausgleich des Körpers stattfinden kann. Beta-Blocker zum Beispiel haben Einfluss auf die Fähigkeit der Menschen, dass sie schwitzen können überhaupt. Genauso sieht es aus bei Psychopharmaka. Also wir haben über 30 Medikamentenklassen, die hier einen Einfluss haben. Und da ist es essentiell, dass wir Hausärztinnen und Hausärzte hier umfassend beraten über notwendige Dosisanpassungen oder wie man eben mit entsprechenden Medikamenten bei Hitze umgehen soll.
Heißt das, dass Patienten aus der Gruppe, die Sie gerade genannt haben, bei einer Hitzeperiode schleunigst in ihre Praxis gehen sollten? Oder gibt es diese Beratung schon im Vorfeld?
Bestenfalls findet so eine Art Beratung natürlich schon im Vorfeld statt. Das haben wir auch schon implementiert an einigen Stellen, dass Hausärztinnen und Hausärzte so eine sogenannte klimaresiliente Beratung durchführen. Das ist zum Beispiel ein Projekt, was wir in Baden-Württemberg erfolgreich flächendeckend schon implementiert haben.
Was wäre sonst noch wichtig in puncto hitzeresilientes Deutschland? So heißt ja heute Ihre Veranstaltung. Und es geht darum, sich widerstandsfähig zu geben in einer solchen Situation. Wenn wir auf die Menschen, die es womöglich etwas besser vertragen, gucken, was wäre wichtig zu beachten in einer längeren Hitzeperiode?
Ja, wichtig zu beachten ist vor allem, dass das Thema Hitze jetzt auch mal ankommt in den Köpfen. Das ist immer sowas, was mit vielen positiven Bildern auch erstmal assoziiert ist. Da schlagen Sie morgens die Zeitung auf und dann sehen Sie Menschen im Freibad, denen gehen es alle gut. Und die hüpfen ins Planschbecken und fühlen sich wohl. Und man vergisst so ein bisschen, dass Hitze ein wirklich essentieller Faktor ist für Übersterblichkeit. Wir hatten im Jahr 2022 4.500 Menschen, bei denen man von einer Hitzeübersterblichkeit ausgegangen ist, also die an der Hitze gestorben sind, ne? Hitzebedingt. Wir sehen mehr Einweisungen von Frühgeburten, wir sehen mehr Inanspruchnahme von der Notaufnahme und wir sehen eben eine erhöhte Mortalität. Jetzt will man den Menschen nicht Angst machen, aber man muss sich bewusst machen, Hitze ist nichts unbedingt nur Positives, dass man mittags ins Freibad kann, sondern Hitze kann gefährlich sein. Wir brauchen Hitzeschutzpläne, wir brauchen flächendeckende Beratungen zu Umgang mit Medikamenten und mit großer Hitze. Und da sind wir noch ein bisschen hinten dran. Und ich bin froh, dass der Bundesgesundheitsminister das Thema jetzt adressiert hat und dass Deutschland jetzt auch wie viele andere europäische Länder losläuft und da entsprechende Initiativen startet.
Wie sieht es eigentlich aus mit kühlen Räumen in der Öffentlichkeit? Ich habe schon Supermärkte gesehen, an deren Tür steht, hier ist ein Hitzeschutzpunkt oder so ähnlich ist es formuliert. Brauchen wir auch davon mehr?
Ja, das sind wahrscheinlich dann schon Best-Practice-Beispiele von Kommunen oder Einzelinitiativen, die Hitzeschutzpläne erarbeitet haben und mit solchen zum Beispiel Kühlungsräumen, die eben umsetzen. Das werden wir wahrscheinlich vor allem in den Städten in Zukunft tatsächlich mehr brauchen, wenn das mit dem Klimawandel so weitergeht.
Das war Nicola Buhlinger-Göpfert, die Bundesvorsitzende des Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, zum heutigen Aktionstag Hitzeresilientes Deutschland. Dass all die Dinge, die die Industrie für unseren Alltag produziert, die Umwelt mehr oder weniger stark belasten, steht außer Frage. Unternehmen können daran aber auch durch ihre Art des Wirtschaftens etwas verändern. Die Umweltorganisation WWF Deutschland hat einen Leitfaden erarbeitet, ein Rahmenwerk zum Wirtschaften in Grenzen, die die Erde verträgt. Das hat der WWF am Vormittag in Berlin vorgestellt, gemeinsam mit dem Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung und Bosch Power Tools. Mehr von Daniela Siebert.
Wer den WWF bislang vor allem als Umweltorganisation im Kopf hatte, muss umdenken und sollte ihn ab sofort auch unter Unternehmensberatung abspeichern. Denn nichts anderes präsentiert der WWF heute mit seinem Rahmenwerk zur nachhaltigen Umgestaltung von Unternehmen. Den großen Anspruch signalisiert der englische Originaltitel One Planet Business Framework. Warum man das beim WWF für nötig hält, erklärt dessen Bereichsleiterin für Wirtschaft und Märkte, Silke Düvel-Ried.
Wir geben Unternehmen solche Ratschläge, weil Unternehmen einfach eine wahnsinnig große Wirkung darauf haben, wie es unserer Natur geht. Und die deutsche Wirtschaft ist ja global eine der größten und hat internationale Lieferketten und die prägen den Status unserer Umwelt. Und darum arbeitet der WWF schon seit Jahren mit Unternehmen und der Wirtschaft zusammen. Und deswegen haben wir dieses One Planet Business Framework publiziert.
Das Rahmenwerk des WWF orientiert sich eng an den Erkenntnissen des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Das PIC setzt mit seiner Definition der planetaren Belastungsgrenzen gewissermaßen die Leitplanken für den Weg, den der WWF aufzeigen möchte. Gemeint sind jene Punkte, an denen das Erdsystem aus dem Gleichgewicht gerät, etwa durch den Klimawandel. Zielgruppe der 140-seitigen Publikation sind große und mittelständische Unternehmen aus allen Sektoren. Es soll aber auch kleine Unternehmen inspirieren, so Silke Düvel-Ried. Das Rahmenwerk fokussiert auf vier sogenannte Dachthemen. Das sind Klima, Süßwasser, Biodiversität und Menschenrechte.
Wir haben diese Themenfelder rausgepickt, weil die ersten drei, also Klima, Süßwasser und Biodiversität, sind eben abgeleitet von diesen planetaren Grenzen. Und Menschenrechte ist im Prinzip die soziale Komponente, die wir mit hinzugenommen haben und die wir angedockt haben an menschenrechtliche Abkommen, wie beispielsweise den UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Und wir halten diese Themen für am entscheidendsten für Unternehmen und auch am übertragbarsten in die wirtschaftliche Aktivität.
Für die UnternehmenslenkerInnen der Republik identifiziert der WWF 13 Hebel, um ihre Firmen in die gewünschte Richtung zu steuern. Zum Beispiel?
Also Unternehmen können analysieren, wo bin ich abhängig von Ökosystemleistungen und wo habe ich eine Wirkung auf Ökosystemleistungen. Unternehmen können benennen, Was habe ich für eine Corporate Culture, also was für eine Unternehmenskultur wird bei mir gelebt? Und Unternehmen können beispielsweise sehr aktiv in Industrieinitiativen oder in der Politik werden.
Der WWF hat sein Werk auch mit der Wirtschaft rückgekoppelt. In einer Pilotphase haben die drei Firmen WEPA, Schüco und Conti Tires dem WWF Feedback zu seinen Empfehlungen gegeben. Bosch Power Tools, Hersteller von Elektrowerkzeugen mit rund 20.000 Mitarbeitenden, ist sogar eine mehrjährige Kooperation mit dem WWF eingegangen. Die umfasse neben Beratung auch Mitarbeitertraining und die Anwendung des One Planet Business Frameworks, so Isabel Gohler, Leiterin Nachhaltigkeit.
Wir sehen es wirklich bei uns als Kompass zur unternehmerischen Nachhaltigkeitssteuerung. Es hilft uns enorm. Also wir haben bisher keine andere, bessere Guideline gesehen und erfahren, die uns ganzheitlich über alle wichtigen Bereiche wirklich eine Führung gibt und eine Unterstützung gibt.
Als Vorteile von mehr Nachhaltigkeit verspricht das RAN-Werk den Unternehmen Kosteneinsparungen, höhere Wettbewerbsfähigkeit und mehr gesellschaftliche Wertschätzung. Und wie schon bei den Hebeln erkennbar, will der WWF Unternehmen als Gestaltungsakteure für die weitere Entwicklung gewinnen. Nicht nur in den eigenen Häusern, auch gesellschaftlich. Entsprechend empfiehlt der WWF den Unternehmen ausdrücklich die politische Einflussnahme. Die solle sich nicht nur auf das Land des Firmensitzes beschränken und auch Best Practices berücksichtigen. Jetzt sei ein guter Zeitpunkt, bestehende Gesetzgebungen kritisch zu hinterfragen. Ziel des Ganzen, so Silke Düvelried.
Wir wollen mit dem Rahmenwerk einen Fahrplan für Unternehmen für echte Nachhaltigkeit bieten.
Wie sich der WWF das Umsteuern von Unternehmen in Richtung nachhaltiges Wirtschaften vorstellt, hat Daniela Siebert zusammengefasst. In Berlin hat heute die ILA begonnen, die größte Luftfahrtausstellung in der EU, die alle 2 Jahre stattfindet. Die Ferienzeit steht bevor und nach den Pandemiejahren ist die Lust auf Flugreisen wieder groß. Benjamin Hammer ist auf der ILA unterwegs. Fernreisen, Ferienreisen mit dem Flugzeug. Welchen Preis haben die, wenn wir den Ausstoß von Treibhausgasen in den Blick nehmen?
Also die haben natürlich einen Klimapreis. Während der Corona-Pandemie, die Sie angesprochen haben, gab es ja eine Delle, einen Rückgang des globalen Luftverkehrs und damit auch einen Rückgang von emittierten Treibhausgasen durch Flugzeuge. In diesem Jahr könnte der globale Luftverkehr aber wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen. Und in diesem Jahr wurde vom Portal Flightradar an einem Tag so viele Flüge gezählt wie noch nie. Also die Tendenz ist klar, es gibt neue Flugzeuge, die sind sparsamer, die stoßen weniger CO2 aus. Aber wenn die Luftfahrt weiterhin wächst und wächst, sich in den nächsten 15 Jahren wohl verdoppelt, dann kann man sich vorstellen, dass der Ausstoß von Treibhausgasen steigt. Die Luftfahrt steht jetzt schon bereits für 4% der globalen klimaschädlichen Auswirkungen. Und dieser Anteil, der wird wohl steigen, weil andere Branchen schneller sind bei einer grünen Transformation.
Wie positioniert sich denn die Flugbranche angesichts dieser Ausgangssituation?
Also die versteckt sich nicht, die spricht das Thema an, auch hier auf der ILA. Ich habe hier mit Brian Moran gesprochen, das ist der Nachhaltigkeitschef des US-Flugzeugbauers Boeing. Und der sagt, Nachhaltigkeit ist unsere Lizenz zum Wachstum. Er sagt, 80% der Weltbevölkerung ist noch nie geflogen und die Flugzeugbauer machen deutlich, sie wollen wachsen, sie wollen, dass diese Menschen irgendwann einmal ein Flugzeug besteigen und sie, wenigstens sie, versprechen, dass das angeblich mit Nachhaltigkeit zusammengehe.
Bundeskanzler Olaf Scholz hat ja heute die Messe besucht. Was hat er sich denn angeschaut?
Also er machte diesen Rundgang mit ganz viel Presse und ganz viel Politprominenz. Und am Anfang seines Rundgangs stand der eher kleine Olaf Scholz vor einem riesigen Triebwerk der Firma Rolls-Royce. Die haben hier in Brandenburg unter anderem ein Werk. Ein riesiges Ultrafan-Triebwerk, so groß, dass es noch gar keine Flugzeuge dafür gibt. Und das Ziel ist Kerosin einsparen, sparsamer fliegen und damit klimafreundlicher. Olaf Scholz hat sich das alles angeschaut. Mein persönlicher Eindruck war aber, dass die Aufmerksamkeit des Kanzlers einem anderen Schwerpunkt der ILA galt, nicht so sehr der Nachhaltigkeit, sondern eher dem Thema Verteidigung, also Kampfflugzeuge, Abwehrsysteme. Da hat sich Scholz auf seinem Rundgang deutlich mehr Zeit genommen und hat nicht nur aus Höflichkeit mit den Repräsentanten der Unternehmen gesprochen, sondern sich lange unterhalten mit Kommandeuren, Soldaten und Herstellern. Stichwort Ukraine-Krieg. Dadurch, mein Eindruck, ist das Thema Nachhaltigkeit hier auf der ILA etwas in den Hintergrund getreten.
Ist es denn realistisch, das Ziel, was die Branche verspricht, bis zum Jahr 2050, nämlich klimaneutral fliegen zu können, überhaupt realistisch?
Also die Branche sagt anspruchsvoll, aber wir schaffen das. Die Politik sagt, schauen wir mal. Und Expertinnen und Experten, Forscherinnen und Forscher sagen teilweise ganz entschlossen nein. Unter anderem Marthe van der Graaf, mit der ich gesprochen habe, von der Organisation Transport Environment, die sagt, das kauft sie der Branche nicht ab. Dafür wachse die Branche zu sehr. Dafür sei Kerosin immer noch viel zu günstig und subventioniert. Und die wahren Klimakosten, die würden einfach von der Branche nicht getragen. Kritiker sprechen also hier auf der ILA von einer Realitätsverweigerung der Branche.
Haben Sie Technologien gesehen, die besonders vielversprechend wären?
Ja, also die meisten Expertinnen und Experten sind sich einig, es geht nur mit einem Mix. Ich mach's mal ganz kurz. Keine Kurzstreckenflüge mehr, auf der Mittelstrecke Elektro- und oder Wasserstoffflugzeuge. Und da, wo diese Technologien nicht funktionieren, auf der Langstrecke nachhaltige Kraftstoffe. Das wäre so das Szenario, wo sich alle einig sind, da könnte die Reise hingehen. Aber aktuell gibt es noch viel zu wenig von diesen nachhaltigen Kraftstoffen. Und Elektro- und Wasserstoffflieger sind auch noch in den absoluten Kinderschuhen.
Bis Sonntag läuft die Luftfahrtausstellung ILA in Berlin noch. Dankeschön an Benjamin Hammer. In der Nordsee will ein niederländisches Unternehmen Gas fördern. Vor den Inseln Schiermonnikoog auf der niederländischen Seite und vor der ostfriesischen Insel Borkum. Gegen die in den Niederlanden erteilte Genehmigung gibt es Widerstand, unter anderem von der Insel Borkum und von der Deutschen Umwelthilfe. Beide gehen juristisch gegen die Genehmigung vor. Und gestern hat ein niederländisches Gericht die geplanten Probebohrungen in der Nordsee erneut gestoppt. Frage an unseren Landeskorrespondenten in Niedersachsen, Bastian Brandau. Warum? Was ist der Hintergrund?
Also es gab eine Gerichtsentscheidung im April in den Niederlanden. Ein Verwaltungsgericht hatte den Klägern eben dort teilweise Recht gegeben, deutschen und niederländischen Umweltverbänden und Städten und Gemeinden, und eben entschieden, dass diese vorliegende Genehmigung in den Niederlanden zwar grundsätzlich rechtmäßig sei, aber das Gericht hat kritisiert, dass mögliche Schäden für die Natur durch die Bauarbeiten nicht ausreichend untersucht worden seien und auch ein möglicher höherer Stickstoffausstoß allein durch die Arbeiten sei schon problematisch. Das Unternehmen Bondias musste daraufhin nachbessern und das hat das Unternehmen getan. Das zuständige Ministerium in den Niederlanden wiederum hat daraufhin vergangene Woche diese Genehmigung sozusagen erneut erteilt und Bondias hat daraufhin angekündigt, in der vergangenen Woche mit Probebohrungen zu beginnen. Also das Unternehmen hat eine Plattform auf den Weg geschickt, eben dort vor die Inseln Schiermonnikoog, Borkum, an die geplante Bohrstelle, mit der Ankündigung in einer Pressemitteilung, noch in diesem Jahr solle das erste Erdgas an Land fließen, Ende 2024. Gestern gab es dann wiederum die Entscheidung eines anderen Gerichts in den Niederlanden. Das höchste niederländische Gericht hat in einer Eilentscheidung einem Antrag eben wiederum unter anderem der Deutschen Umwelthilfe und der Stadt Borkum stattgegeben. Diese geplanten Probebohrungen muss das Unternehmen stoppen. Bis zur endgültigen Entscheidung über diesen Antrag auf eine einstweilige Verfügung darf die Bohrplattform nicht gebaut und betrieben werden. Also in einer Woche wird dann dieser Fall noch einmal vor Gericht erörtert und daraufhin wird das Gericht dann endgültig entscheiden über diesen nachgebesserten Antrag des Unternehmens.
Welche Reaktionen gibt es denn auf diese Entscheidung von gestern?
Von einem großen Tag für Klima- und Meeresschutz spricht Sascha Müller-Krenner. Er ist der Geschäftsführer des Vereins Deutsche Umwelthilfe, der da eben mitgeklagt hat, nachdem man die Bohrungen schon im April erfolgreich stoppen habe können und Teile der Genehmigung für klar rechtswidrig erklärt worden seien. Hätten Juan Diaz und der niederländische Wirtschaftsminister das Ministerium mit einer neuen Genehmigung versucht, das Urteil zu umgehen, diesen juristischen Spielchen, wie es heißt, von der Deutschen Umwelthilfe, des Konzerns habe das höchste Gericht der Niederlande jetzt ein Ende gesetzt. Natur- und schützenswerte Riffe dürften nicht weiter fossilen Projekten zum Opfer fallen. Die deutsche Umwelthilfe wertet also diese Eilentscheidung schon als Sieg, noch vor der Erörterung kommende Woche. Und bei Von Dias wiederum geht man davon aus, eine gültige Genehmigung zu besitzen. Diese Bohrplattform, die war gestern Morgen am Zielort vor Borkum angekommen. Aktivisten von Greenpeace hatten die Plattform geentert, nach eigenen Angaben ein Festankern am Boden verhindert. Ja, und nach dieser Entscheidung des Gerichts habe man die Protestaktion beendet, heißt es von Greenpeace. Dieser Protest habe dafür gesorgt, dass Von Dias keine Fakten schaffen könne, dass ihr, wie es heißt, klimazerstörendes Vorhaben noch einmal auf den Prüfstand kommt. Und diese Plattform, die ist demnach dann wieder auf dem Weg ans Festland.
Es geht ja bisher um die Bohrungen auf niederländischer Seite. Was bedeutet die Entscheidung für die geplanten Gasförderungen von Von Dias auf deutscher Seite, also direkt vor der Insel Borkum?
Also es hat keine direkten Auswirkungen, geht jetzt erstmal um die niederländische Seite. Man muss sagen, auf der niederländischen Seite, da war der politische Wille für diese Bohrungen da. Da lag eben inzwischen auch eine Genehmigung vor durch das zuständige Ministerium. Die steht im Moment auf der Kippe. In Deutschland hat das Bundesland Niedersachsen erstmal entschieden, wir wollen keine Gasförderungen vor Borkum aus Umweltgründen. Und unter Eindruck der Gaskrise 2022 hatte dann eine damals große Koalition hier in Niedersachsen unter SPD-Ministerpräsident da umgeschwenkt, hatte die Förderung grundsätzlich bejaht. Und der Antrag darauf, den hat Von Dias darauf auch in Deutschland gestellt, der liegt nun beim zuständigen Landesamt. Das entscheidet auf fachlicher Basis. Es hat inzwischen einen Regierungswechsel gegeben. Seitdem sitzen die Grünen wieder mit in der Regierung, die das ablehnen. Umweltminister Christian Meyer sagt selbst, er lehne Gasförderung in der Nordsee eben mit Blick auf Umwelt- und auch Klimaauswirkungen ab. Der aktuelle Baustopp, sagt er, zeige nun, wie umstritten und wackelig das Gasprojekt sei. Unabhängig vom Rechtsstreit in den Niederlanden erachte sein Ministerium die beantragte Gasförderung vor Borkum als zurzeit nicht genehmigungsfähig.
Baustopp für eine Gasbohrung in der Nähe von Borkum. Die Hintergründe erläuterte Bastian Brandau. Danke nach Hannover.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Nicht die rosarote Brille, sondern die VR-Brille ist angesagt, wenn man in eine andere Realität als die des Alltags eintauchen möchte. Sie wird mittlerweile nicht nur bei Computerspielen eingesetzt, sondern auch in der Ausbildung und im Training. Was man über VR-Brillen wissen sollte, bevor man sich eine zulegt und worauf im Umgang damit zu achten ist, hat Jan Tolzmann recherchiert.
So, mit Ihrem linken Hand werden Sie das Licht nehmen. Gehen Sie mal ruhig näher.
Im Trainingszentrum der ESA in Köln trainieren Astronauten mit VR-Brillen von der Erde aus für ihre Einsätze auf dem Mond. Die Brillen gelten als wertvolle Trainings- und Ausbildungswerkzeuge für viele Berufe, so für Feuerwehren und Ärzte. Verbraucher können mit den Brillen bei Bedarf virtuell um die Welt reisen, ohne das Wohnzimmer verlassen zu müssen. Vielseitig einsetzbar steht eines jetzt schon fest. In Zukunft spielen VR-Brillen eine immer größere Rolle. Es lohnt also, sich frühzeitig mit diesen Brillen auseinanderzusetzen. Florian Hockel vom TÜV Süd erklärt, worauf Verbraucher beim Kauf achten sollten.
Und hier ist natürlich ein Qualitätsmerkmal die Auflösung der beiden Displays, die meistens verwendet werden. Und da geht es um die Pixel. Je höher die Pixelanzahl, desto besser ist die Auflösung im Gesamtbild. Ein weiterer Aspekt ist die Bildwiederholfrequenz. Das heißt, je höher die Frequenz, desto glatter, fließender und angenehmer wird der Bildverlauf, die Bildwiedergabe. Ab 60 Hertz aufwärts, sagt man, ist eine gute Größe.
Top-End-Geräte bewegen sich im 100-Hertz-Bereich und höher. Genauso wichtig die Latenz. Sie gibt an, wie schnell die virtuelle Realität auf eine Aktion der Anwender reagiert. Und eine grundsätzliche Frage sollten sich Verbraucher unbedingt schon vor dem Kauf stellen. Wie mobil möchte ich sein? Sehr viel mobiler sind User mit Brillen, die ohne Kabel und Computer auskommen. Sie funktionieren via Bluetooth mit einer Smartphone-Software. Der Vorteil, Verbraucher können sie fast überall mit hinnehmen. Das VR-Erlebnis dieser kabellosen Brillen ist gut, aber
die beste Performance erreiche ich aktuell noch mit einer kabelgebundenen und rechnergestützten Brille. Das heißt, wenn ich einen Computer verwende mit einer entsprechend leistungsfähigen Grafikkarte, der mir die Signale auch top optimal mit einer entsprechenden Geschwindigkeit per Kabel auf die Brille liefert, damit erreiche ich die höchste Qualität.
Ob User diese höchste Qualitätsstufe wirklich benötigen, hängt davon ab, wofür sie die Brillen brauchen. Daniel Eckerts arbeitet als Gruppenleiter beim Fraunhofer-Institut für Entwurfstechnik Mechatronik. Er weiß, dass gute VR-Brillen zwischen 300 und 500 Euro schon sehr viel können.
Die sind auch schon sehr gut. Die haben eine hohe Auflösung, die haben gute Funktionalitäten, die sind mobil einsetzbar, sind dementsprechend auch sehr zugänglich für viele. Und die unterscheiden sich teilweise gar nicht so stark von teureren Geräten.
Aber es gibt auch eine Schattenseite. Wobei das große Problem ist meistens nicht die Brille selbst, sondern deren Plastikgehäuse, sagt Florian Hockel. Stichwort Schadstoffbelastung der Kunststoffe. Er rät daher:
Wenn man geprüfte Produkte kauft, ist man da sehr, sehr gut beraten auf jeden Fall. Gewisse Internetplattformen, bei denen man günstige Produkte aus aller Welt bestellen kann, an der Stelle wäre ich ganz, ganz vorsichtig. Also da haben wir gerade in den letzten Monaten ziemlich viel auf unseren Tischen gehabt, wo wir gesagt haben, um Gottes Willen, das sollte so nicht auf den europäischen Markt kommen.
Interessant ist auch, wer Geld sparen möchte, kann die Geräte auch mieten.
Umwelt und Verbraucher geht zu Ende. Nach uns die Informationen am Mittag mit Theo Gehrs. Ich bin Susanne Kuhlmann und verabschiede mich.